Deutschlandfunk, der Tag.
En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Heute wird bei der Tag schmutzige Wäsche gewaschen.
Für mich ist ziemlich klar, Robert Habeck hat das Land belogen.
Das würde ein ganz schlechtes Licht auf die Führung des Hauses werfen und vor allen Dingen auch auf die Führungsfähigkeiten von Robert Habeck.
Und das ist bestimmt eine spannende Stunde für alle.
Robert Habeck, Steffi Lemke und Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, das sind unsere Protagonisten, denn die haben eine Sache gemeinsam. Sie sehen sich als Opfer politischer Kampagnen. Pedro Sanchez, der droht mit Rücktritt, und die Süddeutsche Zeitung, die schreibt, das politische System in Spanien sei verroht. Das wollen wir uns mal erklären lassen, was da los ist. Und hier, das haben wir gerade gehört, wird Robert Habeck und auch Steffi Lemke, die Umweltministerin, die werden ziemlich heftig angegangen von der Opposition, aber teilweise auch von der FDP, von Journalisten. Der Vorwurf ist, dass bei der Frage, ob die Atomkraftwerke doch länger laufen sollen, wegen der Energiekrise damals, soll die Meinung von Experten unter den Tisch gekehrt oder verdreht worden sein, um die Anti-Atom-Ideologie der Grünen durchzusetzen. Ist das einfach eine schlau gemachte Kampagne der Atomlobby, aus der wir vor allem lernen können, mit welchen Waffen im politischen Berlin gekämpft wird? Oder muss man die Vorwürfe doch ernster nehmen? Ist da was dran? Das sind unsere Themen heute in der Tag am 26.04.2024. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Die Atomkraft, oder besser gesagt die Debatte darum, ist irgendwie so ein richtiges Stehaufmännchen. Eigentlich sind ja da bei uns in Deutschland alle Messen gesungen, die Kraftwerke sind alle vom Netz. Aber gefühlt kommt alle paar Wochen jemand um die Ecke, der sagt, das war ein riesiger Fehler und wir müssen zurück zur Atomkraft. Klar, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten für und gegen Atomkraft. Das muss man dann irgendwie abwägen. Klimafreundlichkeit versus Sicherheit und Atommüll und so weiter. Die Kosten, also das spielt vieles mit rein. Und als es nach Beginn des russischen Angriffskrieges darum ging, sollen die Kraftwerke länger am Netz bleiben, sollte es einen Ausstieg vom Ausstieg geben, da wurden diese ganzen Argumente zigfach hin und her diskutiert und Szenarien durchgespielt. Und das natürlich auch in den verantwortlichen Ministerien. Soweit so normal. Aber nun sagt das Cicero-Magazin, das Dokumente aus dieser Zeit ausgewertet hat, da hätte sich der eine oder andere bei den Grünen diese Expertisen oder Analysen vielleicht so hingedreht, dass es zur Anti-Atom-Ideologie passt. Und an der Stelle kommt wieder unsere Fachfrau Ann-Kathrin Büsker ins Spiel. Ich habe so ein kleines Déjà-vu von Montag irgendwie.
Ich weiß auch nicht, irgendwie du schon wieder.
Ja, du schon wieder. Aber wir kriegen eh so viele Mails, dass du schmerzlich vermisst wirst. Deswegen ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir dich in einer Woche zweimal hören. Okay, dann lass uns starten und am besten vielleicht nochmal ganz vorne. Was genau ist der Vorwurf gegen Robert Habeck, Steffi Lemke und ihre Ministerien und woher kommt dieser Vorwurf?
Das geht zurück auf Berichterstattung des Magazins Cicero und die haben interne Vermerke beider Ministerien vorliegen, die sie ausgewertet haben. Und der Cicero kommt auf Basis dieser Vermerke zu dem Urteil, dass da, ich glaube, man kann es sagen, politisch Einfluss genommen worden sein soll. Also die Fachebene hat Vermerke erstellt mit Einschätzungen zu den Themen. Und diese, so die Sichtweise des Cicero, seien eben von höheren politischeren Ebenen, Staatssekretärsebene, nicht berücksichtigt worden, als dann tatsächlich ein gemeinsamer Vermerk erstellt worden ist, veröffentlicht, ich meine, am 8. März, wo sich beide Ministerien eben gegen eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke ausgesprochen haben. So, und so, der Vorwurf steht jetzt im Raum, dass da tatsächlich einfach Wortmeldungen aus den Häusern nicht berücksichtigt worden seien, weil sie nicht in die politische Stoßrichtung gepasst haben sollen.
Und wir müssen noch mal sagen, wir reden über März 2022, korrekt?
Genau, 1. März 2022 ist die Stellungnahme der einen Arbeitsgruppe, die mir vorliegt, aus dem Umweltministerium. Also wir reden hier wirklich über einen Zeitpunkt nahezu unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Also ein Zeitpunkt, wo irgendwie Land unter in Berlin tatsächlich war.
Nun sagen einige, das ist eine Kampagne, eine mediale Kampagne, die Opposition dankbar aufgreift, um den Grünen zu schaden. Trotzdem an dich die Frage, ist da was dran an diesen Vorwürfen?
Also ich habe einen Großteil dieser Unterlagen inzwischen auch vorliegen, habe mir das ausführlich angeschaut und ich finde die Schlussfolgerung, zu der die KollegInnen vom Cicero hier kommen, tatsächlich zu wild. Ich würde das so groß nicht aufblasen. Ich glaube, man muss sich einmal kurz vor Augen führen, die Situation, in der die Bundesregierung zu dem Zeitpunkt war, Kriegsausbruch in Europa, what the fuck, also enormer Stress, und B, sich vor Augen führen, wie Ministerien funktionieren. Man hat die Fachebenen, wo Leute in ihren Büros mit Fachexpertise Dinge erarbeiten. Das geht eine Ebene höher. Da wird dann gerafft, zusammengefasst, um es weiterzuleiten. Und natürlich wird nicht jede einzelne Information, die unten auf der Fachebene aufgeschrieben worden ist, eins zu eins durchgereicht an die höhere Ebene. Das ist ja die Aufgabe der Ebenen dazwischen, eben auch Dinge rauszufiltern, nur das zu nehmen, was wichtig ist. Und mein Eindruck nach Augenscheinnahme der Dokumente aus dem Umweltministerium, da sehe ich nicht, dass tatsächlich irgendwas weggelassen oder ein grober Spin gegeben worden wäre, der irgendwie die Einschätzung an der Stelle verfälscht hätte. Mit Blick auf das Wirtschaftsministerium ist ja auch der Vorwurf, dass da von der Arbeitsgruppe Versorgungssicherheit, die hat sich geäußert zu möglichen Fragen der Preisgestaltung. Also hat es Auswirkungen auf die Strompreise, wenn die Atomkraftwerke verlängert werden? Diese Frage wird da aufgemacht. Und da sagt Robert Habeck heute, es gab ja eine Befragung, Sondersitzung der Ausschüsse der Zuständigen, da sagt er, Moment mal, also diese Fragen, die da aufgebracht wurden, die haben wir ja mitgenommen in die weiteren Gespräche mit den Anlagenbetreibern, weil das waren diejenigen, die sagen mussten, geht das überhaupt? Und da, so die Sichtweise von Robert Habeck, habe man sogar schon vor Kriegsbeginn, also schon Anfang Februar angefangen, Gespräche zu führen und diese Frage eben immer wieder gestellt. Und erst im März sei die Antwort gewesen, nein, geht nicht. Wir haben gar keinen Brennstoff mehr, mit dem wir verlängern könnten. Und das habe sich dann aber mit Blick auf Richtung Sommer verändert. Da sei klar geworden, na, eventuell könnte da doch noch was gehen mit den vorhandenen Brennstoffen.
Vielleicht kannst du das doch noch mal ein bisschen detaillierter schildern, wie sowas abläuft. Also, weil der Eindruck ist ja jetzt so, da wird auf unteren Fachebenen sitzen Experten und die, weiß ich nicht, diskutieren verschiedene Szenarien und haben dann möglicherweise gesagt, ja, das mit der Verlängerung der Atomkraftwerke, das würde schon funktionieren. Und der Teil wurde dann aber...
Na, stopp! Genau das nämlich nicht, sondern auf der unteren Ebene wurde darüber gesprochen, unter welchen Voraussetzungen man was machen könnte. Also die Arbeitsgruppe, von der ich eben schon gesprochen habe, die hat drei Szenarien mal theoretisch durchgespielt. Szenario A, endgültige Abschaltung, ja, nehmen wir sie halt vom Netz. Szenario B, kurzzeitiger Weiterbetrieb, also was wäre da erforderlich, um das zu machen? Und dann Szenario C, langzeitiger Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, also tatsächlich bezogen auf Jahre. Und da gehen sie jetzt sehr ausführlich tatsächlich durch, was dafür passieren müsste. Man braucht Brennelemente, weil Brennstoff geht ja zu Ende. Es war ja geplant, die abzuschalten, also sind keine Brennelemente mehr da. Das heißt, man bräuchte die. Wo kann man die herbekommen? Was bedeutet das? Dann sicherheitstechnische Bewertung. Da kommen die Experten zu dem Schluss, Moment mal, wir müssten, wenn wir die länger am Netz lassen, die periodische Sicherheitsüberprüfung tatsächlich durchführen. Es ist eine große Prüfung, die eben Kernkraftwerke unterlaufen müssen innerhalb von Europa. Das ist also wirklich auch auf höherer rechtlicher Ebene geregelt, europäisch bedingt. Und die war ausgesetzt worden für die deutschen Atomkraftwerke, weil ja klar war, dass die abgeschaltet werden. Eigentlich wäre die schon 2019 fällig gewesen. Aber wenn man die Atomkraftwerke eben abschalten wollte, hat man gesagt, okay, an der Stelle, EU hat gesagt, könnt ihr lassen. Das bedeutete aber, dass die periodische Sicherheitsüberprüfung der laufenden drei Meiler 13 Jahre zurücklag. Jetzt kann man sagen, okay, aber die wurden ja schon auch permanent irgendwie überprüft, gesteht auch das Umweltministerium an der Stelle ein, die Fachleute. Aber es braucht eben rein rechtlich betrachtet diese periodische Sicherheitsüberprüfung. Dann sind noch zwei andere Punkte dabei, vorbeugende Instandhaltung, Prüfung und Ersatzteilbevorratung, weil man braucht ja auch immer mal was, ne? Bei ISA 2 beispielsweise hat sich im Verlauf dieser ganzen Debatte auch herausgestellt, oh Moment mal, wir haben hier irgendwie ein Ventil, was nicht mehr ganz dicht ist. Also man braucht quasi auch Ventile zum Nachrüsten. Und letzter Punkt, die durchgespielt haben, ist, ja, man braucht ja auch Personal. Weil hoppla, wenn man die abschalten wollte, dann hat man tatsächlich einige Arbeitsverhältnisse auch schon beendet, vertragsmäßig. Da müsste man dann was verlängern, muss man vielleicht irgendwo anders noch irgendwie Personal herholen. Also die haben einmal durchgespielt, was alles passieren müsste, damit das geschehen kann. Die haben aber nicht gesagt, das kann passieren.
Nochmal zum Verständnis, wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich alles seinen gewohnten Gang gegangen, so wie das in Ministerien normalerweise läuft, wenn man versucht, da zu einer fachlich sinnvollen Position zu kommen, wo genau wäre dann das Problem oder an wen richtet sich dann der Vorwurf? An konkrete Mitarbeiter, dass die Informationen vorenthalten haben oder dass sie ihre Kompetenzen überschritten haben und das zu sehr geframed haben? Oder an Robert Habeck, dass er ein schlechter Minister ist, weil er nicht weiß, was abgeht in seinem Ministerium?
Ich glaube, die beiden letzteren Vorwürfe sind tendenziell der Fall. Also einmal rückt jetzt Patrick Greichen, der ehemalige Staatssekretär von Robert Habeck, in den Fokus, weil das ist derjenige, der diesen Insgesamtprüfvermerk für die beiden Ministerien zusammengeführt hat, der am 8. März eben publiziert wurde. Ihm hat der Staatssekretär aus dem Umweltministerium zugearbeitet, nachdem ihm seine Fachebenen zugearbeitet haben. Greichen hat dann einen ersten Entwurf zusammengestellt und dieser Entwurf ist dann zur Prüfung nochmal an das Umweltministerium zurückgegangen und dann gibt es jetzt eine Korrekturversion von diesem Entwurf und da sind ein paar Sachen verändert. Also wenn man jetzt Redakteurin ist, weiß man, wie so ein Redigat funktioniert. Man schickt einen Text ab, es guckt jemand rüber, der kundig ist und den Text prüft und danach bekommt man die korrigierte Version mit ziemlich viel Rot zurück. So sieht das Ding auch aus. Und es gibt eben einen Austausch zwischen einem von der Fachebene und einem von der politischen Ebene aus dem Umweltministerium, wo der von der Fachebene sagt, ey, also so kann man das an der Stelle, das ist wirklich falsch, das kann man so nicht schreiben. Und daraus wird jetzt der Schluss gezogen, dass hier Dinge so umgeschrieben worden sein sollen, damit sie politisch passen. Mhm. Ich finde das ehrlich gesagt an der Stelle durch das, was ich an Unterlagen gesehen habe, nicht gedeckt. Auch durch die unterschiedlichen Versionen, die an Text da sind, finde ich das nicht gedeckt. Aus meiner Perspektive ist es eine komplett normale Korrekturschleife im Grunde.
Aber wenn da nichts dran ist am Ende, warum musste dann der Cicero diese Dokumente freiklagen und warum springen dann Habeck und Steffi Lemke da so groß drauf an und gehen in den Ausschuss und rechtfertigen sich und so weiter? Wenn das alles totaler Quatsch wäre, könnten sie auch einfach sagen, lassen wir uns gar nicht drauf ein auf diese Kampagne.
Naja, die Meldung ist in der Welt und alle Unterlagen hat der Cicero gar nicht freigeklagt. Das Umweltministerium verweist darauf, dass die vom Umweltministerium dem Cicero schon seit vielen Monaten vorliegen. Und also die Geschichte ist jetzt in der Welt und dann muss man sich dazu verhalten, was auch damit zu tun hat, dass andere Medien aufgesprungen sind. Bild-Zeitung hat es mittlerweile auch sehr groß gefahren und auch die Opposition springt da ziemlich krass drauf. Die Union nimmt das Ganze zum Anlass, nochmal sehr kritisch nachzufragen, teils auch sehr zugespitzt nachzufragen. Jens Spahn und Julia Klöckner fallen hier ganz besonders auf, auch durch Sharepics auf Social Media. Die Union, das muss man auch dazu sagen, hat ja die Abschaltung der Atomkraftwerke abgelehnt, obwohl sie die selbst 2011 beschlossen hat. Und die Union bringt regelmäßig Anträge in den Bundestag ein, um sich dafür stark zu machen, Atomkraft in Deutschland wieder einzuführen. Neue Atomkraftwerke zu bauen, die bestehenden Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen, was so einfach gar nicht möglich ist. Aber als politische Forderung wird es eben immer wieder artikuliert. Und ich glaube, da wird jetzt eben diese Situation auch genutzt, um erneut Druck auf den Wirtschaftsminister aufzubauen an der Stelle.
Wir hatten ja heute Mittag den FDP-Politiker Michael Kruse im Interview im Deutschlandfunk, der auch, ich paraphrasiere das jetzt mal, gesagt hat, die Schlüsse, zu denen die grünen Minister da vor 2 Jahren gekommen sind, dass der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke zu unsicher wäre oder schwierig wäre, die waren sachlich falsch. Jetzt ist die FDP ja auch für Atomkraft und du hast dich da mit dem Thema viel beschäftigt, viel auseinandergesetzt, auch mit den ganzen Argumenten von Experten und Wissenschaftlern. Kann man das rückblickend so sagen, dass die Einschätzung des Ausstiegs, dass die nicht ganz fachlich gedeckt ist?
Ich möchte an der Stelle erstmal Olaf Inderbeek zitieren, Klimapolitiker der FDP. Der hat der Bild-Zeitung gesagt, ich möchte auch sagen, so wie der Minister es heute dargestellt hat, ist es völlig logisch, wie er entschieden hat. Also die FDP hat an der Stelle auch keine geeinte Position. Mit Blick auf den Ausstieg muss man sich, glaube ich, einfach vor Augen führen, der ist 2011 beschlossen worden. Und dann ist alles auf diesen Ausstieg ausgerichtet worden. Und die Atomkraftwerke in dieser Krise länger laufen zu lassen, als wir es getan haben. Also der Streckbetrieb, der dann am Ende gemacht wurde, tatsächlich über mehrere Monate, das ist ja mit den bestehenden Brennstäben passiert. Mhm. Hätte man die Atomkraftwerke länger am Netz halten wollen, hätte man neue Brennstäbe gebraucht. Die hätte man ordern müssen, es hätte gedauert, bis sie da sind. Der atomare Brennstoff, der da drin ist, das Material, kommt jetzt nicht unbedingt aus demokratisch wertvollen Staaten, hätte ich jetzt fast gesagt. Also auch da ist Russland tatsächlich eine Bezugsquelle. Das heißt, man hätte sicherstellen müssen, na, wo kriegen wir das eigentlich her? Weil warum machen wir das alles? Wir machen das, um nicht von russischem Gas abhängig zu sein. Dann holen wir uns stattdessen russischen Brennstoff für unsere Atomkraftwerke. Auch irgendwie schwierig. Und dann muss man sich einfach vor Augen führen, die periodische Sicherheitsüberprüfung wäre notwendig geworden. Das heißt, die Dinger wären auf Herz und Nieren geprüft worden. Die Dinger sind alt. Wir wissen aus dem AKW in Baden-Württemberg, dass es dort Probleme mit den Rohren gab. Bei Isar 2 ist die Ventilleckage aufgetaucht. Das heißt, wenn man diese Dinge auf Herz und Nieren geprüft hätte, hätte es durchaus sein können, dass nochmal Investitionen notwendig sind, um die AKW länger im Netz zu halten. Diese Investitionen wollten die Betreiber nicht machen. Das heißt, es hätte der Steuerzahler die Steuerzahlerin machen müssen. Wollen wir in dieser Krisensituation uns entscheiden, unter Umständen Millionen zu investieren in Atomkraftwerke, die wir dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder abschalten? Das Ganze vor dem Hintergrund einer immer noch nicht gelösten Endlagerfrage. Ich persönlich bin nicht grundsätzlich gegen Atomkraft. Aber in der Situation im vergangenen Jahr waren wir einfach zu weit fortgeschritten im Ausstiegsprozess, als den noch easy peasy rückabwickeln zu können. Da tut sich einfach sofort eine Liste an Dingen auf, die man lösen muss, damit das überhaupt möglich wird, die teuer wird, damit das überhaupt möglich wird. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund der Ausstieg nahezu unvermeidlich war. Und das glaube nicht nur ich, sowas sagt ja beispielsweise auch Markus Kreber. Das ist der CEO von RWE und der hat im vergangenen Jahr im Februar noch mal darauf hingewiesen, dass wir die Atomkraftwerke auch gar nicht mehr brauchten bzw. brauchen, weil unser Stromsystem sich anderweitig weiterentwickelt hat.
Ich will mit dir zum Schluss noch mal ganz kurz ein bisschen auf diese mediale Debatte schauen, die du angesprochen hast, weil die uns natürlich auch ganz direkt betrifft. Also wir saßen auch heute Morgen in der Runde und haben uns gefragt, okay, wie gehen wir damit um? Jetzt sind diese Vorwürfe in der Welt, dann sagen uns Expertinnen wie du, das ist eher eine aufgebauschte Kampagne, gleichzeitig reden alle drüber. Und es gibt ja schon viele Leute in Deutschland, die das Thema Atomkraft beschäftigt und die diesen Ausstieg für einen Fehler halten. Und da muss man natürlich gucken, wie gehen wir damit jetzt um, als Deutschlandfunk, als Podcast, laufen wir da Gefahr, uns ja von der Kampagne instrumentalisieren zu lassen, wenn wir das Thema aufgreifen, aber ignorieren ist auch komisch. Was meinst du, was ist ein guter Umgang damit?
Ja, ich finde, so wie wir es jetzt gemacht haben, kann man es machen, ohne dass ich uns jetzt beiden auf die Schulter klopfen möchte. Aber also allein durch die Tatsache, dass wir heute die Sondersitzung der Ausschüsse haben, ist es ja nicht mehr einfach nur eine mediale Berichterstattung, auf die wir einsteigen. Es ist nicht mehr nur irgendein Bericht in irgendeinem Magazin und irgendwelche Folgeberichte, wo Medien sofort Reaktionen zusammentanzen, sondern wir haben hier halt wirklich einfach vorgeladene Ministerinnen und Minister. Das ist etwas, wo die äußeren Umstände einen dazu nötigen, quasi in Berichterstattung reinzugehen. Und dann finde ich an der Stelle eben auch total wichtig, die Umstände zu schildern. Also nicht umsonst haben wir beide festgestellt, 2022 März, das war einfach eine besondere Lage. Wir alle haben ja so ein bisschen auch Goldfischgedächtnis. Wir haben auch gar nicht so richtig Bock, uns an diese schwierige Situation zurückzuerinnern. Aber der Ausbruch des Krieges hat einfach total viel durcheinander gewirbelt. Und das ist etwas, worauf man verweisen muss. Was ich gerade gesagt habe mit Blick auf die Geschichte des Atomausstiegs. Auch das kann man nicht einfach abkoppeln in so einer Diskussion. Auch darauf muss man immer hinweisen. Und diese gesamten Umstände einmal deutlich zu machen. Ich könnte jetzt auch noch auf den Stresstest eingehen, den wir ja dann 2022 im Sommer auch hatten, wo ja die Übertragungsnetzbetreiber sich auch das nochmal angeguckt haben und durchaus auch gesagt haben, Moment mal, Verlängerung wäre vielleicht für die Sicherheit der Netze vielleicht nicht gänzlich verkehrt. Da hat Robert Habeck sich dann trotzdem dagegen entschieden, aus Parteiräson, weil es für die Grünen so schwierig war. Also ich mache jetzt hier noch ein paar Ebenen auf, die man eigentlich auch antippen müsste, um die Komplexität dieser Situation tatsächlich zu verstehen und eben nicht nur in so einer Berichterstattung dann zu sagen, ja, also die Union hat jetzt so reagiert und der von der FDP hat das gesagt. Und dann hat der noch das gemeint, sondern einfach diese Gesamtgemengelage einfach nochmal den Menschen vor Augen zu führen. Ich hoffe, das ist uns jetzt einigermaßen gelungen.
Ich glaube, die Komplexität des Ganzen ist rübergekommen. Vielen Dank dir, Ann-Kathrin.
Gerne.
Bevor wir gleich direkt mit dem nächsten Thema weitermachen, erlaube ich mir nochmal den kleinen Reminder hier einzustreuen. Wir würden uns wirklich sehr, sehr, sehr doll freuen, wenn ihr für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Wir treten da in der Kategorie Beste Information an. Das findet man alles unter deutscher-podcastpreis.de. Da kann man sich dann einfach zu der Tag durchklicken. Und genau, wir würden uns sehr freuen, weil wenn wir da gewinnen, dann hilft uns das auch einfach noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen und noch mehr Leute hier mit dem, was wir machen, zu erreichen. Klar, als Politikerin oder Politiker, da wird man öfter auch mal ein bisschen härter angegangen und braucht ein dickes Fell. Aber das, was in Spanien passiert, das ist schon nochmal Next Level.
Porque aquí estamos hablando del apocalipsis comunista.
Que el partido de los puteros
de los cocainómanos, de los corruptos, de los mentirosos.
Da fallen regelmäßig deftige Kraftausdrücke in Parlamentsdebatten und auf der Straße, da werden Puppen, die aussehen wie der Ministerpräsident Sanchez, verprügelt und gehängt. Also das ist schon wirklich harter Tobak. Aber besonders schlimm wird es natürlich für die Politikerinnen und Politiker, wenn auch die eigene Familie dann in der Öffentlichkeit attackiert wird. Und die Frau von Sanchez, die ist da ein besonders beliebtes Ziel, schon seit einer Weile. Aber der Tropfen, der das Fass offenbar zum Überlaufen gebracht hat, das war nun eine Klage gegen sie wegen angeblicher Korruption und Einflussnahme. Daraufhin hat der spanische Ministerpräsident Sanchez gesagt, okay, mir reicht's. Ich nehme mir eine Auszeit bis Montag. Ich muss erstmal darüber nachdenken, ob ich in so einem politischen Klima mit solchen Schmutzkampagnen überhaupt Politik machen will und kann. Und am Montag werde ich dann bekannt geben, ob ich zurücktrete. Und an dem Punkt übergebe ich jetzt an Franka Welz, unsere Korrespondentin in Spanien. Hallo Franka.
Hallo.
Auch wenn sich die Vorwürfe offenbar schon wieder als haltlos erwiesen haben, erzähl uns doch nochmal, was jetzt der Anlass für die Rücktrittsdrohung von Sanchez war. Was hat es mit diesen neuesten Vorwürfen gegen seine Frau da auf sich?
Also Hintergrund ist eine Anzeige, die erstattet wurde, und auf Basis dieser Anzeige hat dann ein Richter hier in Madrid beschlossen, ein Ermittlungsverfahren, aber so, das sind erstmal Vorermittlungen, ne? Das ist eine sehr, sehr frühe Phase, einzuleiten. Und da soll es darum gehen, dass Begoña Gómez, die Frau von Pedro Sanchez, angeblich ihre Position als Ehefrau des Regierungschefs ausgenutzt haben soll, um Einfluss zu nehmen in der Wirtschaft. Also Korruption und Einflussnahme in der Wirtschaft sind so die großen Vorwürfe, die sich eben aber, wie sich dann rausstellte, ausschließlich auf Presseartikel zweier rechtskonservativer Online-Medien gestützt haben, die auch dafür bekannt sind, dass deren Aussagen teils mehrfach widerlegt wurden. Und dann hat auch selbst diese Gruppe, die diese Anzeige erstattet hat, Manus Limpias, schon eingeräumt, naja, das könnten auch Falschmeldungen sein, aber das müsste jetzt halt der Richter beurteilen. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Okay, aber wenn das alles Quatsch ist, so verstehe ich das jetzt. So habe ich dich auch heute Morgen bei uns im Programm verstanden und so habe ich auch diverse Artikel verstanden. Und ja, jetzt auch die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, nee, das stellen wir wieder ein. Warum reagiert dann Sanchez trotzdem so krass und droht mit seinem Rücktritt?
Ja, also das ist auch wirklich etwas, was uns alle hier sehr beschäftigt. Experten, die Kollegen hier im Studio, die anderen deutschen Kollegen, die ja hier auch arbeiten, aber wir haben auch viel mit spanischen Kollegen darüber gesprochen. Und es ist natürlich wirklich schwer zu verstehen, was jetzt hinter diesem Brief und vor allen Dingen dieser Vehemenz dieser Reaktion stecken könnte, weil wir nicht in Pedro Sanchez hineinschauen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsansätze, nenne ich es mal. Die einen denken, naja, das könnte auch strategisch motiviert sein, dass diese Entscheidung auch mehr mit den politischen Problemen, die er hat. Er hat ja keine eigene Mehrheit im Abgeordnetenhaus, muss sich die also immer mühsam zusammensuchen, hat in dem Zusammenhang ja auch sehr weit auf katalanische Separatistenparteien zugehen müssen, denen mit diesem umstrittenen Amnestiegesetz weitgehende Zugeständnisse gemacht, hat auch innerhalb seiner Regierungskoalition immer mal ein bisschen Schwierigkeiten, weil zum Beispiel dieses neue Linksbündnis Sumar, da sind viele dabei, die jetzt gerade im Nahostkonflikt eine, ich nenne es mal vorsichtig, sehr grenzwertige Position gegenüber Israel einnehmen. Mhm. Das sind also alles Dinge. Hier ist gerade viel Unruhe. In Katalonien sind jetzt im Mai Regionalwahlen. Da träumt natürlich ein gewisser Carles Puigdemont von einem glorreichen Comeback, der ja immer noch im Exil ist, aber trotzdem bei der Wahl antreten will. Und das ist so eine Sache, dass man gesagt hat, er versucht jetzt eigentlich durch diesen Schritt sein Lager hinter sich zu bringen, also alles links der Mitte. Wäre sehr zynisch, weil man dann auch sagen müsste, ja, und dafür instrumentalisierst du deine Ehefrau. Das wäre schon sehr, sehr kalt. Mhm. Aber ist eine These. Eine andere ist, dass es wirklich aufrichtige Wut, auch Verletzung und Betroffenheit ist und das Gefühl, dass hier in der Form der politischen Auseinandersetzung einfach seit längerer Zeit immer wieder Grenzen überschritten werden und dass das jetzt womöglich für Pedro Sanchez, der ja Anfeindungen gewohnt ist, die sich aber in der Regel gegen seine Person gerichtet haben, jetzt ein Punkt erreicht war, wo er gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit, denn jetzt geht es gegen die, die mir nahe sind, die aber mit mir und meiner Arbeit nichts zu tun haben, nämlich gegen meine Frau und meine Familie. Und da spiele ich nicht mit. Mhm. Das kann man, finde ich, auch mit Fug und Recht zu interpretieren, auch wenn man sich diesen Brief anguckt, wo er ja auch schreibt, Politiker seien auch Menschen, seiner Frau eine doch auch sehr anrührende Liebeserklärung macht. Und da ja auch die Frage stellt, lohnt es sich in einem Land in der Politik aktiv zu sein, in dem der Preis dann eigentlich darin bestehen kann, dass auf Fake News beruhende Anzeigen zur Tagesordnung gehören und man nicht mehr von einer Schlammschlacht, sondern von wirklich also Angriffen mit Vernichtungsabsicht sprechen kann, die dann eben, wie gesagt, auch ins persönliche Umfeld gehen. Das ist der zweite Erklärungsansatz. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, würde ich mal vermuten.
Wenn du jetzt sagst, das war möglicherweise der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat für Pedro Sanchez, kannst du uns, die wir nicht so drinstecken in der spanischen Politik, das vielleicht noch mal ein bisschen schildern, mit welchen Bandagen da politisch gekämpft wird? In der Süddeutschen Zeitung, da war ein Titel, den ich gelesen habe, die Politik in Spanien würde verrohen. Würdest du das so teilen?
Absolut. Wir haben vorhin auch mit einem Politologen gesprochen, der von einer, ich muss das auf Spanisch sagen, weil es so toll klingt, der hat von einer brutalen Polarisierung, also Polarisation brutal gesprochen und sagt, das ist eigentlich, momentan sind hier wieder die Lager gegeneinander aufgestellt und aufgeteilt, wie man eigentlich, dass man das Gefühl haben könnte, der spanische Bürgerkrieg sei niemals überwunden oder beendet worden. Und das kann man schon, finde ich, so sehen, denn also man muss dazu sagen, die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner war hier immer robust, würde ich es mal nennen. Man ist sich hart angegangen, aber das hat in Teilen ein Verteuflungsniveau angenommen. Also gerade Pedro Sanchez ist ja auch schon seit Monaten von der Rechten, also von rechten Kräften regelrecht dämonisiert worden, die auch ganz gezielt Ängste davor geschürt hat, dass er hier quasi eine Art autoritäres System aufbauen wolle und dergleichen mehr. Jetzt muss man aber auch sagen, Pedro Sanchez ist auch nicht ganz unschuldig an diesen verhärteten Fronten, denn der hat sich in diesem Spannungsfeld der Polarisierung sehr gut bewegt. Also er kam darin eigentlich sehr gut zurecht und hat damit auch gespielt und das auch vorangetrieben. Also wenn ich mal an den Mai des vergangenen Jahres, Ende Mai waren ja Regionalwahlen hier und Kommunalwahlen, wo die Sozialisten nicht so gut abgeschnitten haben, wie erhofft. Und daraufhin hat er dann ja gesagt, er entscheidet sich jetzt, dass er in eine Neuwahl gehen möchte und hat da im Grunde diese Neuwahl zur Entscheidung, also quasi epische Schlacht zwischen rechts und links erklärt. Also zu sagen, es geht dann jetzt ab jetzt um ein Spanien der Rechte oder um ein Spanien der extremen Rechten. Hat also schon auch selbst mit gehörigem Engagement dazu beigetragen, dass diese Lager sich zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Weshalb dann eben auch einige Beobachter sagen, naja, Pedro, jetzt hast du aber gut reden zu beklagen, dass das jetzt sozusagen mit aller Macht auf dich zurückschwappt. Andererseits möchte ich anmerken, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den das macht, dass es jetzt eben um das persönliche Umfeld geht und nicht mehr um die politische Figur und den Ministerpräsidenten Pedro Sanchez.
Ich komme noch mal kurz zurück auf diesen Artikel bzw. Kommentar in der Süddeutschen. Da fand ich, stand eine ganz interessante These oder Bemerkung drin, nämlich, dass anders als in den USA, wo ja wirklich auch die Bevölkerung sehr polarisiert sei, sei das in Spanien gar nicht unbedingt so, sondern da würde diese Spaltung, auch dieser Hass und Hetze eher von oben, von den Parteien betrieben und die normalen Leute, die seien eigentlich eher genervt von diesem politischen Zirkus. Würdest du die Beobachtung auch teilen?
Also die würde ich sogar unterschreiben.
Okay.
Das kann man auch bei Gesprächen, zum Beispiel in Cafés oder so, wenn man auch manchmal frage ich dann ja auch, weil ich dann ja als Beobachterin, auch als Besucherin sozusagen, ich bin ja nur zu Gast hier aus dem Ausland, auch mal sage, Leute, das hat aber schon Schmackes hier. Und dann auch ganz oft höre, ach, wir gucken uns das gar nicht an. Das ist das Theater, was die abziehen, das gehört halt dazu. Und es stimmt ja auch im Kongress, also dem Abgeordnetenhaus bei Debatten, da ist immer High Drama, da wird sich angegangen. Aber da zum Beispiel ja auch Pedro Sanchez jetzt seit langem auch eigentlich sich mit Minderheitsregierungen irgendwie über Wasser hält. Das heißt ja auch, für gewisse große Gesetzesprojekte muss immer ein Konsens gefunden werden. Und der wird auch gefunden. Allerdings hinter verschlossenen Türen und die Inszenierung ist halt eine andere. Und es ist auch, deshalb ist es ja auch so, dass wir hier in Spanien, obwohl das rein rechnerisch natürlich jetzt auch nach der letzten Parlamentswahl die sinnvollste Lösung gewesen wäre, keine große Koalition haben, weil Sozialisten und Konservative sich einfach zumindest mit den derzeit handelnden Personen spinnefeind sind.
Was würde denn passieren, wenn Sanchez am Montag entweder zurücktritt oder die Vertrauensfrage stellt?
Also bei einem Rücktritt wäre dann natürlich erstmal die Frage, wer übernimmt von ihm. Das müsste dann mutmaßlich einer seiner Stellvertreter tun. Die Ministerpräsidenten hier haben ja immer mehrere Stellvertreter. Und dann würde also dieser Prozess wieder losgehen. Wie bekommt man eine Regierung im Parlament bestätigt? Das kann man jetzt nicht sofort auflösen, denn die Auflösung des Parlaments hier ist immer erst frühestens ein Jahr nach der letzten Auflösung möglich. Und die hatten wir ja nun nach der Ankündigung von Sanchez Ende Mai vergangenen Jahres. Und das heißt, das ginge also nicht sofort. Und diese Regelung ist eigentlich auch ganz gut, denn sonst würde hier womöglich noch mehr gewählt werden und häufiger gewählt werden als ohnehin schon. Bei der Vertrauensfrage ist natürlich auch der Punkt, was will er damit erreichen? Das wäre natürlich vor allen Dingen auch mit Blick auf die bevorstehenden Regionalwahlen in Katalonien, die sind ja Mitte Mai, nochmal ein Punkt, dass dann auch tatsächlich all die Leute, die ihn bei der Regierungsbildung und Amtseinführung ihre Unterstützung gegeben haben, jetzt halt auch nochmal sich dann bekennen müssten zur Person Pedro Sanchez. Und er versucht ja hier auch offenbar eine gesellschaftliche Debatte über den Tonfall, das Niveau und die Grenzen des Anstands in der politischen Auseinandersetzung aufzumachen, dann sich auch hinter ihn stellen müssten in dieser Frage, um zu sagen, ja, wir unterstützen das und wir unterstützen die Art und Weise der Auseinandersetzung, für die du stehst. Das wären jetzt erstmal so die zwei Varianten. Die dritte Variante, er bedankt sich mit Tränen in den Augen für die große und unglaubliche und bewegende Unterstützung und sagt, wir machen jetzt einfach, weil ich trete jetzt doch nicht zurück und mache einfach weiter. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen, denn der hat natürlich mit dieser Veröffentlichung dieses Briefes auch abseits aller institutionellen Prozesse über soziale Plattformen eine Fallhöhe geschaffen und ist auf einen Baum geklettert, von dem er jetzt so ohne weiteres nicht mehr runterkommt.
Dann warten wir mal gespannt auf Montag und hören dann von dir wahrscheinlich in diversen Programmen, wie die Sache ausgegangen ist. Danke dir, Franke.
Sehr gerne.
Zwei ganz unterschiedliche Fälle heute, die Grünen und die Atomkraft in Deutschland und ein möglicher Rücktritt des spanischen Ministerpräsidenten, die aber vielleicht doch insofern etwas gemeinsam haben, dass zumindest beide die Frage nach der Art und Weise der politischen Auseinandersetzung aufwerfen. Ja, und wer sich noch kritisch mit dieser Folge hier von der Tag auseinandersetzen möchte, nur zu, dafür haben wir die Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de und das lesen dann die Verantwortlichen für heute, Thilko Gries und ich, Josephine Schulz. Und jetzt wünschen wir aber erstmal allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Hören. Tschüss.